NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tenenberg, hallo. Die Eröffnung einer neuen Synagoge ist für viele Menschen wichtig und bedeutungsvoll. Politik, Amts- und WürdenträgerInnen kommen dann zusammen und feiern den neuen Abschnitt für die jüdische Gemeinschaft und natürlich auch die Region. Auch in Kiel war das der Fall, als vor etwa 2 Wochen die neue Synagoge eingeweiht wurde. 86 Jahre nach der Vernichtung der alten Synagoge in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 hat die Landeshauptstadt nun wieder ein eigenes, freistehendes Gotteshaus und das passenderweise zum 20-jährigen Jubiläum der Kieler Gemeinde. Doch abgesehen von der Außenwirkung möchte ich gleich wissen, wofür dieser neue Ort für die Gemeindemitglieder steht. Walter Joshua Pannbacker ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Kiel und hat das Projekt mitbegleitet. Herr Pannbacker, welchen Bedarf der Menschen in der Gemeinde können Sie mit der neuen Synagoge nun stillen?
Weil wir einfach keinen Platz mehr hatten. Die Gemeinde in Kiel hat ungefähr 220 Mitglieder und dann kommen natürlich noch hinzu die teilweise nicht-jüdischen Angehörigen unserer Mitglieder, die wir mitbetreuen. Und auch ein recht umfangreicher Freundeskreis der Gemeinde, der sich im Laufe der letzten 20 Jahre ergeben und aufgebaut hat, sowohl aus der interreligiösen Arbeit und Begegnung als auch einfach von interessierten Nachbarn, die Anteil am Gemeindeleben genommen haben und auch zu öffentlichen Veranstaltungen und Lehrhäusern, Diskussionsabenden und Vorträgen, Konzerten immer gerne kommen. Und irgendwann hat dann die gemietete Etage, die wir vorher hatten, in einem Wohnhaus, also über uns waren Wohnungen, wir hatten das Erdgeschoss und einen Keller in furchtbarem Zustand, den wir aber trotzdem nutzen mussten, weil wir eben räumlich aus allen Nähten platzten. Das hat irgendwann nicht mehr gereicht. In der Etage hatten wir tatsächlich einen Büroraum, eine sehr schöne Küche eigentlich und einen großen Saal mit einem Vorhang, der ihn dann aufteilte in einen Synagogenraum und einen Speise- und Allzwecksaal. Und das reicht eben bei 220 Mitgliedern irgendwann nicht mehr aus.
Wie viele Plätze hat denn die neue Synagoge?
Wir haben fest bestuhlt den großen Synagogenraum mit 60 Sitzplätzen. Der ist aber erweiterbar auf 100 Sitzplätze, wenn wir Stühle zustellen. Und wir haben den großen, also Speise- und Gemeindesaal mit 40 Plätzen. Und dann gibt es noch den Jugendraum, der ganz variabel ist, und einen Bastel- und Werkraum, wo wir unsere Kunstprojekte sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Senioren und unsere Selbsthilfegruppen haben, für Menschen mit eingeschränkten Alltagsfähigkeiten. Und ja, das sind so unsere Sitzplätze, die wir haben.
Sie sprechen von 220 Mitgliedern und einer Synagoge mit einer Kapazität von 100 Plätzen. Ist die Synagoge zur Eröffnung schon zu klein dimensioniert?
Nein, zu klein nicht. Also von 220 Mitgliedern kommen nie alle auf einmal. Das ist eine Tatsache, die überall so ist. Allerdings ist es so, dass im Vergleich mit anderen Religionsgemeinschaften wir eine ziemlich gute Auslastung haben. Wenn ich mit meinen befreundeten Pastoren oder Imamen oder so spreche und dann sage, also insbesondere bei den Pastoren, und wenn ich dann sage, wir haben 220 Mitglieder und zu einem normalen kleinen Gottesdienst kommen 30 bis 40, dann sind sie also immer den Tränen nah, weil sie sagen, oh Mann, also wenn prozentual gesehen so viele Kirchenmitglieder regelmäßig zum Gebet kämen, dann müssten wir überall neue Kirchen bauen. Stattdessen schließen wir überall. Also wir sind, was die prozentuale Auslastung angeht, relativ gut. Sie ist nicht zu klein. Also wir haben Anfang des Jahres in dem noch nicht fertiggestellten Saal auch schon 2 Konzerte gehabt. Und da war der Saal voll, aber nicht übervoll.
Also insofern. Ja, letztes Jahr hatten Sie ja auch das erste Mal den Gemeindetag ausgerichtet.
Ja, den hatten wir auch und da war er auch voll. Da waren, glaube ich, 80 Sitzplätze und die waren auch alle besetzt. Also insofern ja, es ist, glaube ich, genau die richtige Größe.
Und was wären hohe Feiertage, wenn man nicht dicht an dicht steht? Sie selbst sprachen in unserem Programm von einem Hoffnungsanker, der die Einweihung der Synagoge für Sie darstelle. Was meinten Sie damit genau?
Ja, wir haben in den letzten Monaten so viel Negatives und so viel Schreckliches gesehen und erlebt. Also 7. Oktober in Israel, der Angriff, alles, was danach in Deutschland auf den Straßen passierte, was auch die Gemeinden, auch unsere Gemeinde an Angriffen oder auch einzelne Mitglieder an Angriffen ausgesetzt waren. Gott sei Dank bisher nur verbalen, aber nichtsdestotrotz, wenn man auf Pro-Hamas-Demonstrationen namentlich erwähnt wird und dann hinterher erstmal wieder mehrere Monate Polizeischutz an der Privatadresse hat. Das ist so viel Negatives gewesen und auch so viel Angst und Sorge, dass es einfach ein wunderschöner Moment war, wo so viele auch nicht-jüdische Menschen kamen und an diesem Einweihungsgottesdienst, der es ja hauptsächlich war, teilnahmen, dass einfach ein wunderschöner Gegenpol zu dem ganzen Negativen war. Und wir jetzt endlich einen Ort haben, an dem wir zu Hause sind, uns entfalten können und auch in der Nachbarschaft gut angekommen sind.
Bei einem Synagogenneubau muss auch immer dieses Spannungsfeld aus positiven und negativen Reaktionen berücksichtigt werden. Wie ist Ihnen das gelungen, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, ohne dass Ihre Synagoge aussieht wie eine Festung?
Ja, das ist einmal gelungen dadurch, dass das Gebäude sehr schön in der Straßenreihe, in Reihe mit anderen Häusern steht, so dass es also tatsächlich nur, was das angeht, relativ wenige offensichtliche Angriffspunkte gäbe. Und dann natürlich darin, dass der Bund ja über den Zentralrat der Juden Sondermittel für die sicherheitstechnische Ertüchtigung von Gemeinden gibt und wir daran auch Anteil haben konnten.
Das heißt, was ist denn eine sicherheitstechnische Ertüchtigung?
Naja, alles, was uns von Seiten des Landeskriminalamts und der Sicherheitsabteilung des Zentralrats empfohlen wurde zu tun, zum Beispiel die Fenster austauschen oder das Eingangstor austauschen und so weiter, das wird natürlich umgesetzt. Und auch das war schön zu erleben, dass wir also nicht das Gefühl hatten, wir reden dagegen Wände und keiner versteht, warum wir Sicherheitsmaßnahmen brauchen.
Wie merken Sie nach 2 Wochen, wie diese Synagoge in die Gemeinde reinstrahlt?
Also was wir merken, schon seitdem wir den provisorischen Betrieb noch auf der Baustelle aufgenommen haben, dass unsere vielen Gruppen mit Zusatzaktivitäten, die nicht zum eigentlichen religiösen oder sozialen Betrieb gehören, sich immer mehr ausweiten und immer mehr ausdifferenzieren und dass jetzt auch Mitglieder kommen und sagen, wäre das möglich, dass wir uns hier treffen und eine Musikgruppe aufbauen, einen Gitarrenclub oder Klavierunterricht erteilen. Und was wir in den letzten 2 Wochen also ganz stark gemerkt haben, ist, dass die Beteiligung an den Gottesdiensten nochmal gestiegen ist. Also, dass tatsächlich deutlich mehr Leute kommen jetzt und auch Leute kommen, die vorher nicht kamen. Also, dass jetzt tatsächlich auch wieder mehr jüngere Menschen am Gottesdienst teilnehmen. Also von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, die jüdische Hochschulgruppe, dass die jetzt kommen und dass sie jetzt sagen, oh, das ist so schön, wir haben jetzt in der Nähe der Uni einen Anlaufort und dürfen wir hier etwas anbieten, was weiß ich. Und jetzt können wir endlich sagen, ja, also wir haben jetzt tatsächlich genügend Räume und genügend Platz, um sagen zu können, ja, gerne. Also ich freue mich über alles, was an Aktivitäten stattfindet, solange ihr hinterher wieder aufräumt und die Spülmaschine anstellt.
Vielen Dank für das Gespräch. Walter Joshua Pannbacher ist der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Kiel und hat dort erst kürzlich die neue Synagoge eröffnet. Und wie jedes Mal bei uns in der Sendung dürfen auch Sie sich einen Musiktitel bei uns mit jüdischem Bezug wünschen. Herr Pannbacher, was kann ich für Sie spielen?
Ich wünsche mir Chai von Ofra Haza, weil es die Überlebenskraft des jüdischen Volkes so schön symbolisiert.
Wann haben Sie das zuerst gehört?
Ich meine, dass ich es gehört habe, als es damals beim Grand Prix in München gesungen wurde.
Und das hören wir uns jetzt an. Das war Ofra Haza mit Chai, was übersetzt lebendig heißt. Diesen Song hat die Israeli mit jemenitischen Wurzeln bei der Eurovision 1983 in München gesungen und damit den zweiten Platz errungen. Und jetzt zum nächsten Thema. Was ist eigentlich aus der nicht-orthodoxen RabbinerInnen-Ausbildung in Potsdam geworden? Nach den schwerwiegenden Vorwürfen gegen den ehemaligen Leiter Walter Homolka wurde zum Beispiel das liberale Abraham-Geiger-Kolleg an die jüdische Gemeinde zu Berlin überschrieben. Das missfällt dem Zentralrat der Juden, der sich daraufhin ebenfalls eingeschaltet hat. Mittlerweile, so scheint es, ist es ein undurchsichtiges Hin und Her, wer, wie und warum für die RabbinerInnen-Ausbildung verantwortlich sein soll. Doch der Zentralrat hat nun konkrete Pläne auf den Tisch gelegt. Carsten Dippel stellt diese vor.
Zum kommenden Wintersemester soll eine neue Stiftung ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird der Träger für ein konservatives und ein liberales Rabbinerkolleg sowie eine Kantorenschule sein. Das haben die Universität Potsdam und der Zentralrat der Juden verabredet. Das Vorgehen sei mit allen öffentlichen Zuwendungsgebern abgestimmt, teilte der Zentralrat auf Anfrage mit. Die Zeit drängt, sagt der ehemalige Vizepräsident der Universität Potsdam, Manfred Görtemarker. Er wirkt maßgeblich an der neuen Stiftungsarchitektur mit. Die Konflikte, die durch den Homolka-Skandal aufbrachen, seien keineswegs ausgeräumt. Daher herrsche derzeit noch viel Ungewissheit, sagt Görtemarker.
Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich sehr klare Überlegungen, wie die neue Struktur aussehen soll. Da sind wir auch relativ weit schon, was also die Umsetzung betrifft. Aber es wird noch eine Weile dauern. Und insofern ist diese Zwischenphase eben doch ein Problem, insbesondere für die Studenten. Denn die wissen natürlich nicht, worauf sie sich einlassen. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch nicht mehr sehr viel Zeit. Wir müssen also spätestens zum Wintersemester 2024/25 Nägel mit Köpfen machen.
Die Rabbinerausbildung in Potsdam geriet in den vergangenen Monaten mehr und mehr zum Spielball eines Machtkampfes zwischen der jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Zentralrat der Juden. Dieser hat kein Vertrauen darin, dass die Rabbinerausbildung in Verantwortung der jüdischen Gemeinde unter ihrem Vorsitzenden Gideon Joffe wirklich gut aufgehoben ist. Ein Eindruck, den Christoph Schulte teilt. Er ist Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam. Schulte unterrichtet seit Jahren auch angehende RabbinerInnen, die an der Universität den akademischen Teil ihrer Ausbildung erhalten.
Die Zusammenarbeit mit dem Abraham-Geiger-Kolleg ist nicht nur gestört, sondern sie existiert praktisch nicht mehr. Ich halte die jüdische Gemeinde zu Berlin weder für befugt noch für befähigt, eine nationale und internationale Rabbinerausbildung zu gewährleisten und durchzuführen.
Ganz anders hingegen die Position von Andreas Nachama, der interimsweise die rabbinische Leitung am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg innehat. Nachama setzt darauf, dass das Rabbinerkolleg in seiner bisherigen Struktur in der Trägerschaft der jüdischen Gemeinde zu Berlin verbleibt und dort gedeihen wird.
Also ich habe nicht genug Fantasie, um mir vorstellen zu können, dass man eine funktionierende Rabbinerausbildung über die Klinge springen lässt, um in ferner Zukunft irgendwie mit irgendeiner Stiftung, von der keiner weiß, wie und was das wird, was Neues anzufangen. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Vernunft gebietet ist, sich zusammenzusetzen.
Der Zentralrat der Juden hält das Agieren der Gemeinde und des nun zu ihr gehörenden Abraham-Geiger-Kollegs für Augenwischerei. Christoph Schulte teilt diese Sicht.
Solange nicht klar ist, wird dort reiner Tisch gemacht, wird mit den Trümmern der Homolka-Ära endlich aufgeräumt, wird dort die Rabbinerausbildung nicht mehr auf die Beine kommen.
Deshalb unterstützt Schulte den Plan, die Rabbinerausbildung mit der geplanten Stiftung neu aufzubauen. Doch noch sind einige Steine aus dem Weg zu räumen. Unklar ist, welche Perspektiven die Absolventen der künftigen Ausbildungsseminare in Deutschland haben. Die Welt des progressiven Judentums ist tief gespalten in Homolka-Gefährten und Homolka-Gegner. Der Weltverband progressiver Juden hat bereits angedroht, Absolventen einer vom Zentralrat getragenen Stiftung die Anerkennung als Rabbinerin oder Rabbiner zu verweigern. Schwierig dürfte auch sein, dass Walter Homolka weiter einen Lehrstuhl am Institut für jüdische Theologie der Universität Potsdam innehat. Er bietet dort Lehrveranstaltungen für Rabbinatsstudierende an und nimmt regelmäßig an Institutssitzungen teil.
Das Problem ist, dass durch den Homolka-Skandal die Reputation der Rabbinerausbildung hier völlig zerstört wurde und dass sie sich auch nicht erholen wird, solange er als Person hier noch auf dem Campus herumläuft, immer noch Seminare anbietet und die Opfer seines Machtmissbrauchs auf dem Campus studieren und ihm immer noch ausgesetzt sind.
Carsten Dippe über die neuen Pläne für die nicht-orthodoxe RabbinerInnenausbildung an der Uni Potsdam. Jetzt folgen die aktuellen Meldungen.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni aufgerufen. Ein geeintes Europa sei kaum jemals wichtiger gewesen als heute, schreibt Schuster in einem Gastbeitrag in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung. Wir sollten die EU nicht über jede Kritik erheben, sondern ernsthaft an Verbesserungen der Institutionen und Verfahren arbeiten. Ansonsten spielten wir Populisten und Extremisten in die Karten, so Schuster. Enttäuscht äußerte er sich darüber, wie sich einige Mitgliedstaaten gegenüber Israel positionierten, dem einzigen Land, das im Nahen Osten genau diese demokratischen Werte hochhalte. Die Entscheidung der Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, trotz Antisemitismusvorwürfen im Amt zu bleiben, sorgt für Kritik. Formell sei ihr Verbleib im Amt zwar nicht zu beanstanden, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein der Berliner Morgenpost. Der immense Imageschaden für die TU Berlin und Frau Rauch persönlich bleibe aber bestehen. Rauch will im Amt bleiben, obwohl sich eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats der Hochschule für einen Rücktritt ausgesprochen hat. Es hätten sie viele Aufrufe und Stellungnahmen erreicht, die sie aufgefordert hätten zu bleiben, so die TU-Präsidentin. An ihren Fehlern werde sie arbeiten. Rauch hatte mit Likes für antisemitische Postings zum Gazakrieg auf der Online-Plattform X einen Eklat ausgelöst. Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober hat das Interesse von Schulen an einer persönlichen Begegnung mit Jüdinnen und Juden in Deutschland stark zugenommen. Das erklärte die Koordinatorin des Dialogprojekts Meet a Jew, Mascha Schmerling. Die Anfragen seien in dieser Zeit um die Hälfte gestiegen. Das Projekt des Zentralrats der Juden strebt nach eigenen Angaben an, durch persönliche Begegnungen die Vielfalt des gegenwärtigen jüdischen Lebens zu vermitteln und Vorurteilen entgegenzuwirken. Wichtig dabei seien die Sympathie zu den Freiwilligen und die Atmosphäre des Gesprächs. Wenn zwischen gleichaltrigen Jugendlichen die emotionale Ebene erreicht worden sei, sei ein Perspektivwechsel zustande gekommen. An dem Projekt Meet a Jew beteiligen sich etwa 550 jüdische Freiwillige. Im Dokumentationszentrum Prora auf der Insel Rügen können sich Besucher über die Geschichte von Entschädigungsleistungen für jüdische Überlebende der Shoah informieren. In der Ausstellung 70 Jahre Luxemburger Abkommen sind 9 große Würfel mit Texten, Fotos und Grafiken zu sehen. Darin geht es um die deutschen Bemühungen, Verantwortung für die Verbrechen im Nationalsozialismus zu übernehmen. Das Besondere an der Ausstellung sei, dass die unterschiedlichen Perspektiven von Täter- und Opferseite in einer Ausstellung über 7 Jahrzehnte mit Ausblick in die Zukunft zusammengeführt würden, sagte Kurator Jens Hoppe. Im Luxemburger Abkommen von 1952 verpflichtete sich die Bundesrepublik, den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus Wiedergutmachung zu leisten. Soweit die Meldungen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Shabbat Shalom auf NDR Info. Mein Name ist Miron Tenenberg. Die Kölner Rabbinatsstudentin Annette Böckler spricht jetzt über die jüdische Heimat.
Wo gehören wir eigentlich hin? Wo sind wir zu Hause? Dies ist keine rhetorische Frage, ich weiß die Antwort auch nicht. Ist der Ort von Jüdinnen und Juden das Land Israel? Oder nur der Staat Israel? Ist der Ort von Jüdinnen und Juden gerade nicht im Land oder Staat Israel, sondern erst recht in der Diaspora? Oder irgendwo dazwischen, im Pendeln zwischen beiden Orten? Es gibt bekannte jüdische Vertreter für alle diese Positionen. Und in diesen Monaten trennen die Meinungen darüber verschiedene jüdische Gruppen. Schon im Mittelalter meinte ein Jehudah Levi aus Spanien, im Osten ist mein Herz, ich aber sitze im äußersten Westen, wie soll ich mich erfreuen, woran sonst ich Lust empfand? Und ganz im Gegenteil davon sagte im 19. Jahrhundert zum Beispiel ein Gotthold Salomon in Hamburg, Gott hat sich auch uns offenbart, dort auf Leipzigs Feldern. Er meinte die Leipziger Völkerschlacht. Bis heute sagen einige Jüdinnen und Juden, zu Hause sind wir hier in dem Land, in dem wir leben. Aber immer wieder wurde das in Frage gestellt. Es war nicht möglich, dort zu leben, wo man lebte. Und in unserer Generation wird auch Ersteres in Frage gestellt. Ist Israel denn noch Zuflucht? Wo gehören wir eigentlich hin und wie definieren wir unsere jüdische Identität? Trägt unser Wochenabschnitt für diese Woche, Bamidbar, etwas zur Antwort bei? Er beginnt mit zwei zentralen biblischen Orten, in der Wüste, im Stiftszelt. Das eine offenes, weites Land, das andere ein begrenzter, durch Vorhänge nach präzisen Maßangaben umschlossener Raum. Nächste Woche werden wir dann aber lesen, dass die Kinder Israels aufbrechen und weiterziehen und die Generation des Auszugs aus Ägypten wird nie im Land Israel ankommen. Auch davon erzählt das vierte Buch der Tora, das wir diesen Schabbat zu lesen beginnen. Ist unser Zuhause also weder hier noch dort, sondern unser Unterwegssein dazwischen? Ist jüdisches religiöses Leben also eine Art Roadmovie? In der Wüste, so beginnt unser Wochenabschnitt. Doch dann folgen keine Klischees. Und es endet auch nicht damit, dass Religiosität am Ende aufgegeben wird. Im Gegenteil, das Buch, das mit »In der Wüste« beginnt, endet mit dem Satz, das sind die Gebote und Rechte, die der Ewige geboten durch Moschee den Kindern Israel in den Steppen Moabs am Jordan vor Jericho. Wo sind wir zu Hause? Liest man Parashat Bamidbar mit dieser Frage, dann findet man Folgendes. Leute werden gezählt. Rashi sagt deshalb, weil jede einzelne Person wichtig ist, jedes Menschenleben individuell wertgeschätzt. Außerdem heißt es, man soll sich versammeln. Einzelne Gruppen der Gemeinschaft bekommen besondere Aufgaben und Verantwortungen, die sich auf das Heiligtum beziehen, das Stiftszelt, wo der Dialog vor Gottes Gegenwart ermöglicht werden soll. Viele tragen dazu bei, dass dieses Heiligtum gebaut wird, aber auch abgebaut wird und weiterzieht. Sei es durch Schleppen von Brettern oder Stoffen, den Auf- und Abbau oder die Durchführung von Ritualen. Man soll lagern, aber auch aufbrechen. Veränderung und Ruhe, beide gleich wichtig. Wo sind wir zu Hause in all dem Ruhen und Unterwegssein? Das Buch Bamidbar gibt die Antwort nicht in Form eines geografischen Ortes. Das muss jeder von uns selbst herausfinden und darüber mit anderen diskutieren. Das vierte Buch der Tora schlägt vor, jüdische Heimat ist, wo Menschen eine Gemeinde bauen und dabei gemeinsam einen Weg gehen. Manchmal rasten und ruhen und das genießen, was da ist. Manchmal aufbrechen, verändern, als Gemeinschaft weiterziehen, manchmal sogar verschiedene Wege. Diese Dynamik ist das jüdische Zuhause. Shabbat Shalom.
Das war Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln, mit ihren Gedanken zur aktuellen Parasha Bamidbar, also dem aktuellen Tora-Abschnitt mit dem Namen »In der Wüste«. Zum Schluss hören Sie das Mizmor Lesodon, übersetzt lautet der Text »Jauchze zum ewigen Erde, dient dem Ewigen mit Freude, kommt von ihm mit Jubel«. Es singt die Kantorin Roslyn Barak, begleitet von verschiedenen Chören. Oh,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.